Herzlich willkommen bei Viertelpause, dem neuen Hockey-Podcast. Mit Chris Faust und Sören Wolke. Produced by Upchoice. Und damit herzlich willkommen zurück bei Viertelpause, eurem neuen Hockey-Podcast, Folge 2, wie bereits angekündigt, im wöchentlichen Rhythmus. Und den mache ich natürlich nicht alleine. Nein, mein lieber Mitpodcaster ist wieder mit dabei. Chris Faust, herzlich willkommen.
Der Mitpodcaster ist hier. Hallo, ihr Lieben.
Ihr habt uns unfassbar gutes Feedback dagelassen für die erste Folge und auch für die Interviewfolge von unserem Kollegen von Tim in seinem Interview mit Christopher Rühe vergangene Woche. Uns freut es erstmal ganz doll, dass ihr ja so viel Spaß hattet mit der Folge, Chris. Und ich muss sagen, mir hat es auch unfassbar viel Freude gemacht, einfach dieses neue Format jetzt hier mal zu bringen.
Like always, Hase, like always.
Und wir verplempern heute gar nicht so viel Zeit. Wir müssen erstmal eingehen auf die Kommentare vergangener Woche. Und da kam ja eine Menge von euch auch zurück, Chris. Erstmal müssen wir über Xaver Hasun sprechen. Der hat nämlich auch unter ein Video von uns geschrieben, dass Fabi Unterkircher schon als Kind in HTRC-Bettwäsche geschlafen hat. Ich glaube, es war aber ein bisschen lustig gemeint, oder? Was meinst du?
Die halbe Welt schläft in HTRC-Bettwäsche. Das ist doch klar. Ja, wir hatten noch eine andere Geschichte, dass Tomek mal Trainer bei Post war und somit auch von Fabi. Aber Tomek war, glaube ich, länger bei den Arminen in Wien als bei den Postlern. Also ich glaube eher, dass Xaver und Michi dahinter steckt. Aber wie auch immer, die Vienna Connection.
Und wir bleiben direkt mal beim HTRC. Da haben wir gehört, wir haben uns ja gefragt, wie ist das mit den Österreichern gerade, wenn das so Richtung Final Four, Viertelfinale geht. Wir haben gehört, dass die Österreicher beim HTRC die Halle spielen, aber nicht das Viertelfinale, weil da Olympia Qualifier oder Olympic Qualifier ist dann doch ganz schön Druck drauf, Nord 1 zu werden, Chris, oder? Wenn das wirklich so stimmt.
Das ist ein böses Ding, ja. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, nichts gegen die anderen beim HDRC, aber wenn du Xaver und Michi, Fabi und auch noch Philipp, glaube es ist noch einer, aber nagel mich nicht fest, sagt es uns einfach. Ich weiß es gerade nicht. Puh, das wird schon interessant, ja. Aber hör mal, muss alles erst gespielt werden. 5 € Dingsbums.
Und da, ihr wisst, die erste Folge gehört haben, vor Weihnachten regeln wir das.
Wir müssen vor Weihnachten schauen, wie es läuft. Aber da werden sie alle mitspielen vor Weihnachten, wissen wir vom HTRC nichts.
Und wir bleiben beim HTRC nochmal ganz kurz, wegen Maxi Schlüter. Der ist ja von HTRC zu Alster gegangen. Und da können wir aufklären, Chris, Gott sei Dank, kein Stress.
Kein Stress. Alles gut. Ja, ich habe historische Erhebungen. Aber ja. Wenn sie keinen Stress haben, ist kein Stress. Und wir haben noch was. Ich habe ja gesagt, komisch, mit diesem Sultan Aslan Shah Turnier und dieses andere Turnier, was unsere U21-Jungs jetzt gewonnen haben. Ich habe mich auch aufklären lassen, das Aslan-Shah-Turnier ist für A-Nationalmannschaften und den Cup, den die Jungs gewonnen haben, war ein bisschen kompliziert, weiß noch, wie der heißt.
Ist egal. Sultan of Johor Cup.
Genau, ist was für Youngsters und den gibt es auch schon länger. Alles klar. Leute, lieben Dank, wenn wir hier Quatsch erzählen. Bitte sagt es uns, wir schießen auch immer so ein paar Sachen mal aus der Hüfte. Jo,
und das ist nie böse gemeint, das ist nur, ihr müsst euch vorstellen, nee. Das ist wir so viel Inhalt, den wir hier vorbereiten, um den dann komprimiert für euch in dieser ja meistens so knapp halben Stunde, 40 Minuten für euch hier aufzubereiten, dass da vielleicht mal das ein oder andere durcheinander kommt, das kann passieren, seht uns das gerne nach, korrigiert uns gerne, weil dann korrigieren wir uns natürlich auch. Ich hoffe, dass uns das jetzt nicht passiert bei der Damen-Bundesliga, Chris, die ist gestartet, generell Hallen-Bundesliga, das ist natürlich ein großes Thema für uns in dieser zweiten Viertelpausen-Folge und wir fangen mit den Damen an und starten da in Gruppe Nord, Chris. Die Favoritenteams haben da Pflichtsiege gefeiert und namentlich die Favoritenteams sind der HTRC, der UHC und Alster. Alle haben 6 Punkte nach 2 Spielen. Knapp war es am Sonntag beim Duell zwischen Alster und Bremen. Da hat Jule Bleu in der 59. Minute nach einem Ausgleich von Marie Frees in der 58. Minute zum 3-2-Sieg getroffen. Und der HTRC führt die Tabelle an. 21-5 das Torverhältnis. Da nach 2 Spielen Sissi Hauke mit 7 Toren an der Spitze. Dreikampf um 2 Viertelfinalplätze, Chris, im Norden. HTRC, UHC und Alster. Kann man das nach dem ersten Spielwochenende sagen?
Ich glaube, wir können es erst in der Woche vor Weihnachten sagen.
Aber Chris, das können wir jetzt nicht eine halbe Stunde sagen.
Ja, das geht doch. Heute ungefähr noch 10 Mal. Also Sissi Hauke im 15. Frühling ihrer Karriere, natürlich. Jule Bleul ihr wisst ja, ich als Südfan, wo ist sie her, Sören?
Na, aus München. Na?
Okay, du hast es gewusst. Aber sie ist, glaube ich, sogar vom ES, vom Eisenbahner München.
Ich habe nur München
dann
gesagt.
Zum MSC.
Ich habe nur München
ja,
gesagt.
Ja, das kannst du ja auch nicht wissen. Für ein Bremer Berliner ist das schon extremes Know-how.
Ja.
Ja, aber es ist eng da oben, haben wir ja gesagt. Die werden sich schön betteln. Und Bremen, auch keine echte Überraschung. Spannend, spannend, spannend. Was im Osten, Junge?
Ja, im Osten müssen wir auf den BRC schauen. Und
oh mein Gott.
Ja, es gab ja normalerweise immer in der Halle so diese 10 Spiele, 10 Siege aus Beute für den Berliner HC. Und man kann schon mal so viel festhalten. Bei den Damen wird es das dieses Jahr nicht geben. Auftaktspiel am Samstag 2-4 verloren gegen Tussli. Und auch am Sonntag haben sich die BRC-Damen beim Aufsteiger aus Leipzig beim ATV mehr als schwer getan. Last-Second-Siegtreffer da zum 4-3. Chris Behr, ich mache mir jetzt keine Sorgen Richtung Viertelfinale. Es haben auch ein paar Spielerinnen gefehlt.
Ich mache mir und hin Sorgen.
Ja, der war wohl
die arme Sau.
Gerade bei dem 2-4 auch nicht ganz so glücklich, sage ich mal.
Oh Gott, oh Gott.
Ist man viel.
Die wollten doch deutscher Meister werden. Nee. So,
ja.
Oder?
Was ja nicht heißt, aber nach dem Auftaktwochenende kannst du ja noch werden. Ja.
Woche vor Weihnachten, ja, ich weiß. Aber wir haben es ja nachher auch später mit den U21-Damen. Die hatten ja auch ein traumhaftes erstes Spiel, knappes Ding gegen Belgien. Manchmal bewirkt sowas auch Wunder, wie wir jetzt bei den U21-Damen gesehen haben. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Ja, BRC, es war ja auch dann in Leipzig, wie du eben schon sagst, ist ziemlich eng. Und wir haben was ganz Lustiges am Sonntag im Live-Ticker festgestellt, dass nämlich eine Torfrau in beiden Teams spielt, in beiden Teams trifft.
Ja, Charlotte Oldenburg, namentlich erwähnt. Im Ticker der Hockey-Bundesliga trifft zweimal für den BRC vor der Pause und trifft dann einmal nach der Pause zum zwischenzeitlichen 2-2 Ausgleich für den ATV Leipzig. Freunde, das kann nicht ganz gestimmt haben. Ticker generell, Chris.
Datenbankfehler.
Ja, es ist so ein Thema, glaube ich, wo man dann.
Komm, am Anfang war es schlimmer. Es ist jetzt stabil. Es ist stabiler als am Anfang. Passiert, aber dass eine Torfrau vom BRC für beide Teams trifft, das ist schon original.
Dass das generell geht, also ich muss sagen, ich habe noch nie den Ticker bedient für die Hockey-Bundesliga, aber dass ich überhaupt eine Spielerin vom BRC auswählen kann, dass die ein Tor für Leipzig schießt. Also.
Alter, lass die in Ruhe, die haben genug zu tun da. Ich glaube, am meisten ärgert es die selbst, aber wir machen jetzt hier auch keinen Elefanten.
Nein, um Gottes Willen.
Wenn sie nächstes Wochenende trifft, müssen wir telefonieren.
Schließt langsam auf zu Sissy Hawk in der Torschützenliste dann. Ja.
Die Torfrau vom BAC, die für mindestens 2 Vereine stürmert. Ist stürmert das Verb für.
Nein, ist angreifen, hätte ich jetzt gesagt. Aber gut.
Nein, Stürmer. Der Stürmer stürmer.
Ich sag lieber Stürmern Mach als weiter, Stümpern, ne? Aber das ist ja dann.
Oh, bitte. Ja. Komm, nix gegen mein geliebtes Damen.
Um Gottes Willen.
Weiter.
Wespen gewinnt beide Auftaktspiele 3-2 gegen ATV Leipzig und 9-4 in Mariendorf. Also Wespen 6 Punkte nach 2 Spielen. Aber Chris, wir müssen sagen, der ATV Leipzig, ich meine, die steigen auf und verlieren zu Hause 3-4 am Sonntag gegen BRC und am Samstag 3-2 bei Wespen. Also jeweils mit einem Tor bei den beiden Top-Favoriten auf die Viertelfinalplätze. Das ist richtig gut.
Das kann nicht so schlecht sein, denke ich auch. Ja, Leipzig immer schon, war. Also
können sie.
Ist schon gut. Und lieber Tin, Nerven behalten, weitermachen. So. Es wird alles gut.
So ist es nämlich. Schauen wir in deinen geliebten Süden. Mannheim HC und MSC haben sich da vor allem hervorgetan. Der MSC hat ganz knapp zu Hause gegen den TSV Mannheim Hockey mit 5-4 gewonnen. Da hat Jacqueline Dorner bereits nach 13 Minuten einen Hattrick hingelegt zum 3-0. Kann sie auch mal sehen lassen, ne?
Das Schacke. Ja. Ja, das kann die. Die weiß, wo die Hütte steht. Außerdem mit dem Süden, das kann man sich nicht aussuchen. Ich bin reingeboren worden. Und das sind's. Aber wir waren beim MRC. Genau. MRC Damenkader kann sich wirklich sehen lassen. Auch mit minus 13, ich glaube, was wir letzte Woche vorgelesen haben. Auch interessant, Julie Pieper. Ist ein Julie Pieper. Ich kenne nur Cécile Pieper. Genau, Julie Pieper. Kleine Schwester, U18-Nationalspielerin, hat im ersten Doppelwochenende in der ersten Bundesliga in beiden Spielen getroffen.
Beim 8-1 gegen die HG Nürnberg und beim 9-2 gegen den Feudenheimer HC. Also Mannheim sehr, sehr sicher und wirkt sehr, sehr stabil in dieser Südgruppe. Aber wie gesagt, auch der MSC ist da ja voll mit dabei bei der Musik. Und beide Teams stehen nach zwei Spielen bei 6 Zählern. Wir schauen weiter, Chris, und werfen einen Blick auf den Westen. Und da müssen wir vor allem über den Club Raffelberg, Rot-Weiß Köln und Düsseldorf erwähnen. Also Köln schlägt Raffelberg knapp 2-1, dann gewinnt Raffelberg 3-1 am Sonntag gegen Mülheim. Das mag jetzt auf den ersten Blick gar nicht so überraschen alles, aber die Raffelbergerinnen sind Aufsteigerinnen. Also 3 Punkte und eine knappe Niederlage gegen Köln am ersten Wochenende. Ich glaube, das nehmen sie sowas von mit.
Am Ende des Tages keine echte Überraschung. Ja. Und vor allen Dingen Wollschläger Susi und ihre Mädels wird es gefreut haben, Mülheim zu schlagen, die ja nur durch die Autobahn getrennt sind und ein bisschen Wald. Ja, also ich bin nicht überrascht. Ja, müssen wir gucken. Sören, du weißt ja.
Vor Weihnachten.
Da wissen
logisch. Wir. Ganz kurz noch, Düsseldorf hat am Freitag 5-1 gegen Krefeld schon gewonnen und dann am Sonntag 6-3 gegen Bonn. Also da 6 Punkte für den DHC und Köln hat dann auch am Sonntag das zweite Spiel gewonnen, 3-0 gegen Krefeld. Beide also 6 Punkte nach 2 Spielen.
Und Krefeld auch passabel. Zwar mit 2 Niederlagen, aber keine Klatsche. Ja, ich bin mal gespannt. Ja.
Also das Ganze, da geht es ja dann ums Final Four dann am 29. Januar bei Chris um die Ecke in der Süwag Arena. Da geht es dann um die 62. Deutsche Hallenmeisterschaft. Natürlich dann auch mit Viertelpause vor Ort. Wie das Ganze aussehen wird, das erfahrt ihr dann auch. Nee, ich glaube nicht in der Woche vor Weihnachten.
In der Woche vor Weihnachten.
Vielleicht ein bisschen später. Schauen wir mal. Ich würde sagen, Chris, nach den Damen kommen die Herren. Und da starten wir auch. Wir arbeiten uns wieder chronologisch vor. Und im Norden müssen wir über den Hamburger Polo Club und den HTAC sprechen. Polo gewinnt 2 Derbys, 6-5 gegen den UHC und 8-4 gegen Alster. Das ist alles schön und gut, reicht trotzdem nur für Platz 2, weil der HTAC um unsere österreichische Fraktion Hasun Körper Unterkircher ja, gewinnt knapp gegen den DTV Hannover mit 7-4, nicht ganz so knapp damit 16-4 gegen Großfortberg. Michi Körper, 10 Tore in 2 Spielen. Ja, Wahnsinn.
DTV ist eine gute Truppe, die bedienen sich auch in Tschechien und in der Slowakei, ist auch schon wiederholt. Und kleiner Funfact, wer hat bei Polo mitgespielt?
Jonathan.
Der Trainer.
Jonathan Fröschle.
Und der Trainer. Der feine Herr Tigges hat mitgespielt.
Ja.
Ja, Herr Tigges war ja 2015 in Leipzig Kapitän von der Weltmeisterschaftsmannschaft.
Ja.
Trainer Robin Rösch.
Kann sich sehen lassen in jedem.
Der kann das gut. Der kann das richtig gut. Und aufgrund des Personals macht der Bechi den Bechi draußen. Ja. Und der Robert.
Der macht den Robert. Und.
Der Robert macht den Hallen-Robert.
Michi Körper aber auch 10 von 23 HDRC-Toren macht er.
Maschine.
Wahnsinn. Also.
Ja, also was der für eine Karriere, also unfassbar.
Und du hast über den DTV Hannover schon gesprochen. Die haben am Sonntag, ja, nach der knappen Niederlage gegen den HTRC, ein bisschen unglücklich 4-3 bei UHC verloren. Würdest du auch unterschreiben, es geht zwischen dem DTV Hannover und Großflottbeck um den Klassenerhalt und der DTV gibt die bessere Figur ab an diesem ersten Spielwochenende?
Unterschreibe ich.
Mensch, da bin ich ja mal ganz beseelt und glücklich, dass das hier so ohne Widerworte mal über die Bühne geht. Und deshalb sage ich auch gar nicht mehr zum Norden, sondern mache direkt weiter mit dem Osten. Und ja, es ist so ein bisschen alles wie immer in der Hauptstadt, möchte man sagen. Der BHC holt Corona.
Warte aufs Viertelfinale.
Der BHC holt Corona geschwächt. 2 Siege und die waren, ja, relativ knapp, könnte man sagen. 14-7 gegen Tusli und 13-3 gegen Z88, also 27-10 das Torverhältnis. Die Wespen nicht so viel schlechter, gewinnen 15-2 gegen Zehlendorf 88 und 8-3 gegen den HC Roseneck. Es ist eine Zweiklassengesellschaft im Osten, direkt nach diesem ersten Wochenende. Überraschung, mal wieder erkennbar.
Wie immer, leider. Ja.
Na, was heißt leider? Ne? Es ist halt, aber da spricht dann vielleicht auch.
Ja, es ist halt schwierig. Ja. Ich meine, es ist halt auch schwierig. Ja. Am Ende des Tages geht es um 2 Spiele. BHC Westen, Westen BHC. Ja,
und alle anderen gegen Abstieg.
Die Problematik ist, du wirst in den 6 Wochen 2-mal gefordert. Ja, und ich meine, wenn du jetzt sagst, Corona, BHC ersatzgeschwächt, gewinnt 14-7 und 3-13, jetzt kannst du wieder sagen, okay, wenn die vollzählig gewesen wäre, hätten sie 20-3 gewonnen und 18-1. Und die Problematik ist halt immer, ja, dann denkst du, du bist der Allergrößte, gehst ins Viertelfinale und klatsch.
Ja.
Das ist halt das Blöde, wenn du in deiner Gruppe mehr gefordert bist, wie es in Hamburg ist, wie es im Westen ist. Und im Süden wird ja traditionell ein anderes Hallenhockey gespielt. Aber da knallt es ja auch, kommen wir später noch zu, hier TG Frankenthal, Mannheim Hockey Club, ganz knappes Ding mit einem. Das wäre schon besser für die Wespen und für den BHC, wenn man sich dann ins Final Four qualifizieren will.
Aber wobei, man muss dazu sagen, dass die BHC Herren ja wirklich in den letzten Jahren in der Halle traditionell stark sind und eigentlich immer beim Final Four mit dabei sind, egal wer sich da im Viertelfinale in den Weg stellt. Und ich habe ja immer das große Glück, die Viertelfinals heim, war bisher immer heim, kommentieren zu dürfen vom BHC. Und ich kann sagen, diese Halle, dieses Coast Sports Center, wo der BHC dann spielt, das ist eine Stimmung, das muss man mal mitgemacht haben. Deshalb, ich empfehle es jedem schon mal, Viertelfinale. Ich freue mich natürlich über jeden, der den Stream guckt. Aber ich sage euch, kommt vorbei, schaut euch das mal an, weil das ist wirklich cool. Und so eine Stimmung haben wir selten im Hockey. Traurig ist es.
Das ist dann 3 Wochen nach Weihnachten.
Yes, yes. So ist es. 3 Wochen nach Weihnachten, nicht eine Woche vor Weihnachten. Und dann, wir bewegen uns einmal weiter nach unten in den Süden, Chris. Und da kam ja letzte Woche von dir der Meistertipp, TSV Mannheim Hockey. Die haben am Ende, ja, muss man sagen, ein ganz gutes Wochenende gehabt. Aber man muss sagen, Chris, 8-8 am Samstag gegen den Münchner SC war dann doch ein bisschen wenig.
Also ich dachte auch so nach dem ersten Viertel, Alter.
4-0 TSV.
Ja gut, aber der MSC ist in der Halle auch nicht so nachtblind, ja. Die machen das ganz gut. Und wir haben ja auch so mit Marvin Nahr und so ein paar Jungs, die können Halle. Es ist halt auch noch so eine Geschichte, dass Kollege Paul Kaufmann, der mit den Honamas in Südafrika war, hat nicht gespielt, aber der Buschfunk vermeldet, dass er wohl ein bisschen mehr Zeit für Hallenhockey hat die nächsten paar Wochen. Wenn wir mal sehen, wenn die endgültige Nominierung für Valencia kommt, für das Vorbereitungsturnier für den Olympic Qualifier von den Honamas. Ansonsten, wenn er noch einsteigt, ja, MSC nicht zu unterschätzen, aber auch MHC, wenn man den Kader liest, sehr gut. Aber auch, sehen wir ja auch mit dem knappen Derby-Sieg bei der TG Frankenthal.
6-5, ja.
6-5, alter TG Frankenthal, was da früher los war. Ich weiß noch, vor 20 Jahren, wenn die gegen Dürkheim gespielt haben, das war's. Unfassbar. Und auch, so ein Hinweis, Tobi Walter, Torwart vom Mannheimer Hockey Club, aber im Süden und natürlich in der Rhein-Neckar-Metropole weiß es jeder. Papa von Tobi Walter, auch Torwart, aber Frankenthaler und war in der Hochzeit mit der TG auch mehrfach deutscher Meister in der Halle und ist immer noch sehr, wenn der Tobi spielt, engagiert und guckt zu. Ja.
Auftrag an Tim an der Stelle. Morgen hat er Tobi Walter im Interview zu Gast. Ihr hört das Ganze dann Ende der Woche. Tja, wie das Papa Walter so findet, dass der Sohnemann gegen TG Frankenthal spielt und gewinnt. Das hört ihr dann Ende der Woche. Also Mannheim 15-1 gegen Ludwigsburg am Samstag gewonnen und dann knapp gegen Frankenthal 6 Punkte nach 2 Spielen. Also der Mannheimer C fängt nicht so schlecht an.
Ja gut, man muss dazu sagen, die 80er gewinnen Freitagabend 10-7 gegen Frankenthal und Ludwigsburg, das ist schon, bin ich mal gespannt. Also, ja,
Ludwigsburg.
Mich würde es nicht wundern, wenn es so ausgeht, wie es da gerade steht. Zumindest hinten rum.
Ja, also Ludwigsburg verliert 15-1 gegen Mannheim und verliert dann am Sonntag das zweite Spiel mit 5-11 gegen den MSC. Aber da schauen wir mal drauf, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es fehlt noch eine Gruppe und das ist die Gruppe West-Chris. Also wie die Gruppe dasteht nach dem ersten Spielwochenende. Also
nach dem ersten Spielwochenende, komm, entspann dich.
Trotzdem, jeder, der das vorhergesagt hat, dass das so nach dem ersten Spielwochenende aussieht, also der hätte eine Menge Geld gewonnen, wenn er was draufgesetzt hätte. Also erstmal verliert.
Ja, aber.
Also erstmal Mülheim verliert zu Hause 6-7 gegen Neuss. Da stand es lange 7-3. Dann kam Mülheim ohne Goalie nochmal ran. 4 Minuten vor Ende stand es dann noch 3-7. Also das wurde nochmal richtig knapp. Und
Neuss mit den alten Hasen, meine Güte. Ja. Und Mülheim passiert, dass die gut waren, war uns auch klar. Und dass Rot-Weiß Köln, letzte Woche haben wir noch gewitzelt, dass der Platzwart spielen muss oder der Hallenwart. Ja, also passiert, aber diese Mannschaft hat ja jetzt auch noch nie so zusammengespielt, die müssen sich auch noch finden. Also wir nehmen das jetzt mal so hin. Wir gucken mal, wie sich es entwickelt.
Krefeld stark gestartet, 13-10 in Düsseldorf gewonnen, 7-3 gegen Rot-Weiß Köln. Und Neuss hat das 6-Punkte-Wochenende perfekt gemacht mit einem 11-7 gegen Düsseldorf. Und damit stehen Krefeld und Neuss vor Mülheim und Köln auf den Viertelfinalplätzen im Westen. Na, das kann noch heiter werden, besinnliche Weihnachtszeit an der Stelle. Also das wird im Westen noch ein Hauen und Stechen, glaube ich, um die zwei begehrten Viertelfinaltickets werden.
Ja, schauen wir mal. Aber das ist noch, ich meine, Düsseldorf, okay, denkt bitte an die Feldmisere, wie sehr die zerfallen sind, dass die da jetzt keine große Rolle spielen in der ersten Liga, war eigentlich auch sonnenklar. Ja, müssen wir gucken, wie sich das entwickelt.
Und jetzt würde ich sagen, wechseln wir einmal rüber. Wir haben ja noch ein zweites großes Thema für euch vorbereitet, und zwar die U21-Nationalmannschaften bei ihren Weltmeisterschaften. Die U21 weiblich ist in Chile und die U21 männlich in Malaysia. Und als erstes werfen wir erstmal einen Blick nach Chile, wo die U21 der Mädels ja unterwegs ist, Chris. Und wir haben uns Sorgen gemacht. Ich glaube, das können wir ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Spiel 0-6. gegen Belgien.
Alter, ich bin morgens wach geworden, mir ist das Handy aus der Hand gefallen.
Das war ganz schön heftig. Da stand es ja 1-0 nur zur Pause in An- und Abführung nach einem Tor von Astrid Bonami aus der 15. Minute. Dann seit der Halbzeit, da ging dann der Mannschaft so ein bisschen die Luft aus, glaube ich zumindest. Wie das allerdings der U21-Bundestrainer einschätzt und generell euch auch nochmal mitnimmt durch die ganze Vorrunde, weil ich kann schon mal so viel verraten, die lief dann deutlich besser als dieses erste Spiel. Das verrät uns auch Akim Bucuşi am besten direkt mal selbst.
Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder Akim Bucuşi von der U21-Weltmeisterschaft aus Chile. Und ja, wir hatten einen ordentlichen Krimi. War von vornherein klar, dass wir eine sehr starke Gruppe erwischt haben mit Belgien als Vize-Europameister letztes Jahr und ja auch jetzt in der U18. Mit Indien als Kontinentalmeister in Asien und, muss man ganz würdig sagen, auch aufstrebende Nation, auch im Frauenhockey. Das ist schon beachtlich, was sie so in den letzten Jahren entwickelt haben. Und da sind wir sicherlich schon mit einem ordentlichen Druck in die Vorrunde reingegangen. Leider sind am Tag vorher drei Mädels gesundheitliche Probleme bekommen, Magen-Darm-Probleme und auch schon heftiger, sodass wir sehr angeschlagen ins Spiel gegangen sind. Eine Spielerin uns zur Halbzeit ausgefallen ist, eine dann auch schon in Mitte zweiter Halbzeit. Das heißt, uns sind da ein paar Dinge auf die Füße gefallen. Parallel sicherlich auch mit Belgiern, die ein sehr konzentriertes Spiel gemacht haben. Ja, sodass wir letzten Endes sicherlich noch einigermaßen glücklich mit dem 1-0 in der Halbzeit alles offen war, aber dann ja zweite Halbzeit nicht genug Körner hatten, um uns da zu wehren. Das haben wir im Nachgang dann auch innerhalb des Teams nochmal miteinander geklärt und besprochen, auch die Tatsache, wie wir mit solchen Themen umgehen. Wir hatten ja eigentlich schon am nächsten Tag dann gegen Indien das Do-or-Die-Spiel. Da muss man sagen, haben wir uns ein paar Handlungshinweise fürs Spiel gesetzt, die wir über das ganze Spiel hinweg auch wirklich gut umgesetzt haben und vor allen Dingen auch uns nicht aus der Ruhe bringen haben, nachdem die Inder in Führung gegangen sind. Das war ehrlich gesagt eine bemerkenswerte Leistung der ganzen Mannschaft. Auch ja ganz stark immer wieder gekommen, dann auch das Spiel für uns entschieden, womit erstmal für uns klar war, okay, wir bleiben wie hier im Turnier und mit der Konstellation Belgien-Indien dann auch mit der realistischen Chance gegen Kanada mit einem Sieg den Platz 2 in der Gruppe zu erreichen, was wir dann auch geschafft haben. Im Großen und Ganzen, wir mit einigen Dingen zu kämpfen, hatten wahnsinnig viel Druck, sind am Ende jetzt super stolz, dass wir das für uns erfolgreich gestaltet haben und ich glaube auch ganz viel daraus nochmal mitbringen können. Wie wir alle wissen, gerade für deutsche Teams gilt ja, dass man sich auch innerhalb eines Turniers noch entwickeln muss. Wir haben zum Teil nicht so viel Zeit zusammen wie die anderen Teams. Die Gruppe hat uns das schwer gemacht, weil gerade mit Belgien und Indien am Anfang da ziemlich harte Brocken auf uns gewartet haben. Und trotzdem muss man sagen, haben wir es geschafft, ganz klar hier Entwicklungsschritte zu machen und wollen natürlich auch den nächsten machen im Viertelfinale morgen gegen England. Insgesamt muss man sagen, ist dieses Turnier jetzt mit den 8 Nationen, die ja im Viertelfinale sind, sehr eng beieinander. Für mich gibt es hier keinen ganz klaren Favoriten, sondern die Ergebnisse haben ja gezeigt, so unter den Partnern ist das alles sehr eng. Das Gleiche wird jetzt für uns sicherlich auch gegen England gelten, dass wir da versuchen, jetzt voll konzentriert reinzugehen. Auch sicherlich die Erfahrung jetzt, auch den Druck aus der Vorrunde mitnehmen können, ein bisschen gelernt haben, damit umzugehen und dann natürlich auch gerne das erfolgreich gestalten wollen. Wir hatten jetzt 3 Tage frei. Vorgestern waren wir einmal ganz runterfahren und haben ein bisschen, haben uns einen Weg an den Strand gefunden und einen Tag dort verbracht. Gestern ging es dann schon mit Fokus auf uns und was wir noch brauchen und mit zwei Trainingseinheiten, intensiven Trainingseinheiten. Und jetzt ist die Vorbereitung in England voll im Gange. Wir waren gerade nochmal im Stadion, haben kurz trainiert und jetzt schauen wir uns England an und bereiten uns gut vor. Und dann startet morgen das nächste Projekt und wir freuen uns sehr auf eure Unterstützung von allen Seiten. Die können wir richtig gut gebrauchen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Akim. Also erstmal super cool, dass du und Rhein euch immer die Zeit nehmt, auch für uns und uns immer nochmal abholt. Das finde ich total toll. Das, glaube ich, ist im Hockey vielleicht dann auch ja so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, dass man sich da immer untereinander dann doch nochmal auch erreicht. Ja, Chris, 4-3 gegen Indien. Akim hat es gesagt, die Inderinnen sind aber nun mal dann doch Kontinentalmeisterinnen und sind wirklich auf einem aufsteigenden Ast dann auch. Und ich sag mal, ich glaube, der Sieg, der könnte noch ganz wichtig werden, auch für den Kopf im weiteren Turnierverlauf, oder?
Ja, zumal du wieder 2-0 hinten bist. Jara Fischer hat ja dann auch schon gesagt, nach dem 0-6, hat auch original gesagt, dass wir richtig einen in die Fresse bekommen haben. Das brauchst du halt auch manchmal. Aber nach dem 0-2 gegen Indien, ich glaube, da gab es auch lange Gesichter. Insofern muss man das sehr honorieren, dass sie dann zurückgekommen sind. Und was Akim auch sagte, gab ja wohl auch wieder medizinische Probleme mit einigen Spielerinnen. Und ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, wenn dir jemand wegfällt und du kommst nicht mehr in den Wechselrhythmus und spielst mit einem oder zwei weniger auf dem Niveau, das ist wirklich schwierig. Und zu den Inderinnen nochmal, seitdem die Holländer da alle in Indien waren und auch längerfristig, haben die eine unheimliche Stabilität bekommen im Frauenhockey. Und wer denkt nicht gerne an den Bollywood-Film Shak D. India? Die sind auch sehr zu motivieren. Einer meiner Lieblingsfilme. Das ist so geil, ey. Meine Güte. Shak D. India. Großartig. Dann singen die dann immer aus dem Nichts und dann kommen so Hockeyschläger geflogen. Aber es ist auch eine schöne Story. Ja. Egal. Also, jetzt haben wir England. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr schon das Ergebnis. Wir wissen es jetzt natürlich nicht.
Also am 6. Dezember 15:15 hat Deutschland gegen England dann gespielt. Für uns, Chris und mich, ist das morgen. Also mal schauen, wie das Ganze ausgeht. England Gruppenerster in Gruppe D hat 6 Punkte geholt. Ein Spiel verloren gegen Japan 1-4. Also mal gucken.
Do or die, Junge.
Genau, mal gucken. Akim hat es gesagt, das ist eine neue Phase auch in einem Turnier. Also schauen wir doch mal drauf und sind gespannt. Wir drücken auf alle Fälle den U21-Damen ganz, ganz fest die Daumen. Und wem wir auch ganz fest die Daumen drücken, Chris, ist jetzt nicht die beste Überleitung meines Lebens, bin ich auch ganz ehrlich. Müssen wir durch. Das sind die U21-Jungs.
Das ist ja eine echte Überraschung. Den drücken wir auch die
Daumen.
Und
die sind in Malaysia unterwegs. Und die haben ihr erstes Gruppenspiel gegen Südafrika gespielt und relativ knapp mit 5-3 gewonnen. Torschützen auf deutscher Seite übrigens Paul Glander, Flo Sperling, Liam Holdermann, Matteo Pajaric und Ben Hasbach. Nur das erste Viertel konnten die Deutschen übrigens gewinnen mit 2-0. Alle anderen drei Viertel gingen 1-1 aus. Südafrikanische Torschützen Chebe David, Brooker Jaden und Niefling Hans. Das noch an der Stelle. Und wie das Ganze der U21-Bundestrainer männlich, Rein van Eyck, gesehen hat, das verrät er uns doch am besten direkt mal selbst.
Hallo Sören, hallo Chris. Heute erstes Spiel gegen Südafrika, war ein heißes Spiel. Wir sind da sehr gut im Spiel reingestartet, konnten aber diese Dominanz nicht so festhalten. War vor allem auch der frühe Führung und das Wetter geschuldet. Natürlich war das Spiel etwas von Nerven geprägt, war einige Leichtigkeitsfehler mit dabei. Aber im Großen und Ganzen haben wir in der ersten Halbzeit um die 18 Torschanze herausgespielt. Das schon mal nicht ohne. Haben da der Gegner sehr gut dominiert. Leider ein Gegentor sehr unnötig erlaubt, was natürlich immer mal wieder passieren kann. Zweite Halbzeit hat man dann gemerkt, dass das Wetter mit den 32 bis 35 Grad und extreme Luftfeuchtigkeit von über 75% doch zu viel Kraft gekostet hat. Und da hatten wir einige Herausforderungen mit den Wechseln, Verletzungen und so weiter, die dazu geführt haben, dass es heute nicht so rund lief. Aber im Großen und Ganzen gewinnen wir das Spiel heute 5-3 gegen Südafrika, sind gut im Turnier gestartet mit einem Dreier, sind voll im Soll, jetzt erstmal nur auf geschossene Tore. Erst in unserer Gruppe. Wir bereiten uns vor auf Frankreich und das wird morgen ein absolutes Topspiel. Wir freuen uns.
Danke, Rhein. Und ich kann mir schon vorstellen, das ist halt dann mit der Luftfeuchtigkeit und alles in Malaysia, das sind natürlich Themen in so einem Auftaktspiel. Da musst du dich ja wirklich, wie man so schön sagt, erstmal akklimatisieren.
Akklimatisieren, das ist eine andere Nummer. In dem Stadion geht kein Wind. Die hatten auch, was Rein erzählt, Schwierigkeiten pro Viertel, konnten auch nicht richtig wechseln. Ja, es ist schwierig, wenn du in diesen Ländern da spielst. Und egal, sie haben gewonnen, Hausaufgaben gemacht. Frankreich, das wird eine schwierige Kiste, weil die einen Haufen A-Kader-Leute dabei haben. Und geht morgen weiter, aber die sind auf dem richtigen Weg.
Und da müssen wir sagen, wie er das ganze Spiel gegen Frankreich einschätzt, auch da wisst ihr schon das Ergebnis morgen. Es ist einfach bei solchen Turnieren, man kann es nicht anders machen. Die spielen nämlich am Nikolaus um 9 Uhr deutscher Zeit gegen Frankreich. Und was er da erwartet, der gute Rein, auch das hat er uns verraten.
Morgen geht es dann gegen Frankreich, ein absoluter Top-Gegner. Wenn man sich die letzte Junioren-Weltmeisterschaft anschaut, vielleicht auf Papier nicht der große oder bekannte Name, aber haben schon deren 5-6 A-Kaderspieler dazu und das macht schon eine Menge aus, wenn man sich überlegt, dass alle diese Jungs schon bei der Herren-EM dabei waren und auch voll im Olympiakader mitdrehen. Das haben wir auch schon in den Videos gesehen, deswegen sind wir sehr gespannt, was auf uns zukommt dort.
Sagt Rein van Eyck. Und da sind wir doch mal gespannt, wie das Ganze dann hier über die Bühne gehen wird. Chris, kurzer Tipp von dir vorab. Deutschland, Frankreich, U21?
Auch eng, aber wir holen es hinten raus.
Okay, sind wir doch mal gespannt, wie das Ganze dann ausgehen wird. Übrigens, da wollen wir natürlich auch nichts verschweigen. Die Franzosen haben ihr erstes Spiel in Kuala Lumpur mit 3-1 gewonnen gegen Ägypten. Das ist dann übrigens auch der letzte deutsche Gruppengegner. Am 8. Dezember um 3 Uhr deutscher Zeit, also früh aufstehen oder spät ins Bett gehen. Der mal auch.
Morgen geht's zum Gruppensieg.
Da könnt ihr mal auf Instagram denken, was denkt ihr, Chris Faust und Wolke, eher spät ins Bett gehe oder früh aufstehe? Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Aber das auf alle Fälle dann, ja, in 2 Tagen dann für euch oder morgen, je nachdem, wann ihr die ganze Folge hört. Und Rein hat uns auch noch gesagt, wie eigentlich das Ganze so in Malaysia ist, also Gegebenheiten, Teamhotel und da würde ich das sagen, können wir da doch auch nochmal schnell rein.
Für uns können wir nur sagen, dass wir gut drauf sind, dass die Stimmung super ist, die Unterkunft ist wunderschön, wir sind als einzige Mannschaft nicht in einer der beiden Turnierhotels, weil wir auch etwas mehr Ruhe und Zeit für uns haben wollten. Dazu gab es natürlich auch eine finanzielle Überlegung dazu, also wie es immer mit solchen Entscheidungen ist. Aber da haben wir schon ein 6. im Lotto getroffen. Wir sind hier super aufgeholt und haben hier alle Ruhe, auch an uns zu arbeiten. Dadurch bekommen wir auch nicht so viel mit vom Turnier, auch nicht von den Stress, die von der Außenwelt vielleicht manchmal gemacht wird oder viele asiatische Journalisten, die uns extrem gerne in diese Favoritenrolle drücken wollen, und sind wir ganz klar mit uns beschäftigt. Wir haben da ein Jahr lang, also über ein Jahr lang, sehr hart für gearbeitet und das wird etwas mega Cooles. Fiebe gerne mit auf Watch.hockey und wir freuen uns absolut auf alle Unterstützung aus die Ferne. Liebe Grüße aus Kuala Lumpur beim entspannten 35 Grad ins kalte Deutschland. Tschüss!
Ins zumindest stand Dienstagabend noch verschneite Berlin. Viele Grüße zurück nach Kuala Lumpur aus Berlin und Frankfurt dann an der Stelle. Chris, ich bin gespannt. Favoritenrolle, er hat es angesprochen, auch liegt bei den Deutschen, zumindest für die Journalisten und Journalistinnen. Trügt da so ein bisschen dann auch der Eindruck vom Ergebnis vom Sultan of York Cup, dass man sich das natürlich auch dann relativ einfach macht und sagt, ja gut, das haben sie gewonnen, dann werden die auch Weltmeister.
Naja, absolut. Das ist auch immer so eine Sache. Ich wollte noch mal was zu dem Vergleich U21 Damen, U21 Herren sagen. Dieses 0-6 gegen Belgien, Akim sprach dann auch davon, dass sie es nicht geschafft haben, die Nervosität abzulegen und dass sie ganz schlecht und unter ihren Verhältnissen nach vorne gespielt haben. Es ist halt, ihr wisst, ich liebe Damenhockey und ich sage mitunter, es ist anspruchsvoller zu coachen und zu trainieren als Herrenhockey, weil ich habe mein Leben lang gesagt, Herrenhockey ist einfach, du hast 3 Alphas, du redest mit denen, sagst, Boys, so funktioniert's. Regelt es, wenn nicht, sagt er es mir, aber dann wird es blöd. So. Es ist eine andere Geschichte. Jungs sind schwarz-weißer, wie auch immer. Mädels machen sich wie immer total den Kopf. Ja, und ich weiß es selbst mit meinen ganzen Damen. Dieses erste Spiel im Turnier, das ist so unfassbar wichtig. Das ist so unfassbar wichtig. Jetzt ging das in die Hose und zum dritten Mal jetzt. Das Indien-Ding war auch auf keinem guten Weg, aber es ist gut geendet. Und 8 gegen Kanada ist echt eine Top-Leistung. So, jetzt haben sie einen Chiara Fischer in die Fresse bekommen und morgen ist England do or die fertig. Mit den Boys ist es einfacher. Ich habe ja auch viel Herren gemacht, wenn du mit Herren in sowas reingehst. Du kannst dich auf deine drei Alphas verlassen und auf die anderen auch. Und dann knallt es halt auch. Ja, das ist so ein, Entschuldigung, Primatending. So, morgen geht es um den Gruppensieg. Ganz klar, ich bin gespannt, was die machen. Also, wir sind weiterhin gut im Rennen. Die Frauen sind holpriger durch die Gruppe, aber zur rechten Zeit eine ins Gesicht hat schon immer gut getan. Und jetzt schauen wir mal, was morgen ist.
Also, wie das Ganze ausgeht in Chile und Malaysia, das erfahrt ihr nächsten Mittwoch. Dann bei der dritten Folge Viertelpause und folgt uns auch so lange schon mal gerne auf Instagram unter Viertelpause-Podcast. Und ansonsten müssen wir nochmal hinweisen, Chris, Tag des Ehrenamts.
Ja, wichtig.
Wichtig und richtig. Und der ist nämlich genau heute. Also glaube, das kann man sich dann durchaus doch mal anschauen. Es ist nämlich der internationale Tag des Ehrenamts am 5. Dezember. Also für euch ist der sozusagen gestern, also für uns heute. Also ja. Ich glaube, jetzt habt ihr es spätestens Ende der Folge verstanden, was du damit meinst.
Ehrenamt total wichtig, auch hier bei uns im Süden haben wir auch hier bei einer größeren Abstimmung unter der Schirmherrschaft einer Sparkasse hier in unserer Gegend im Süden ist Rosi Blöcher, 90 Jahre jung, zur Ehrenamtlerin der Region gewertet worden, immerhin mit fast 13.000 Stimmen. Ja, liebe Leute, was wären wir ohne Ehrenamt? Denkt an unsere Ehrenamtssendungen im Sommer und wir werden auch immer wieder dazu hin zurückkommen. Es gibt kein Hockey ohne Ehrenamt. Schiedsrichterbeobachtung, weiß der Teufel was, Teammanagerinnen, Organisatoren, Sportamt, Wart, Jugendwart, Abteilungsleiter. Es ist so wichtig und immer nur meckern und nichts machen. Ich habe auch Verantwortung übernommen und mache Ehrenamt beim Hessischen Hockeyverband. Es ist einfach nur wichtig, dass wir uns engagieren. Und deswegen finde ich einen Tag des Ehrenamts. Es gibt alles. Tag der Jogginghose. Meine Güte, Tag des Ehrenamts ist total wichtig.
Und was auch total wichtig ist, absolut, danke Chris für dein kleines Plädoyer nochmal fürs Ehrenamt, sind nochmal unsere vier Deutschen, die nominiert sind bei den FIH Hockey Star Awards. Julia Sonntag, Sonja Zimmermann, Jean-Paul Danneberg und Niklas Wenn. Da werden am 19. Dezember dann alle verkündet, also Welthäuterinnen, Welthäuter und Spielerinnen und Spieler des Jahres. Ihr könnt noch bis zum 11. Dezember 2023 für unsere deutschen Hockeystars abstimmen.
Wählt, bevor es 1 Milliarde in der...
Das war's von Folge 2 von Viertelpause. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram unter Viertelpause-Podcast. Und ansonsten wünsche ich euch Ende der Woche viel Spaß mit Tim im Gespräch mit Tobi Walter. Der zurück ist in Deutschland. Bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge Viertelpause. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss und ciao aus Berlin.
Und auch aus Frankfurt. Macht's gut, Leute.